Nun, wir kommen ja hier immer zusammen oder freuen uns, in anderen Worten gesagt, dass wir hier zusammenkommen können. Es sind ja einige nicht hier und wie wir ja alle wissen, jeder Mensch ist auch mal bedürftig auszuspannen und wenn ich es mal so sagen darf, sein Zuhause zu verlassen, um andere Tapete zu sehen, dann wollen wir es jedem gönnen und uns auch darüber freuen, wenn wir wieder uns wiedersehen können und gemeinsam unseren Herrn preisen. Nun, heute Abend, ich weiß es nicht, wie es weiter und was geschehen soll, aber ich glaube, ich persönlich kann ja nicht singen, das wisst ihr alle. Und vielleicht sind mehrere hier, die nicht singen können. Aber eins, was wir können, das ist beten. Und deswegen, oder das ist der Grund und die Ursache, weshalb wir auch hier zusammenkommen, um gemeinsam unseren Herrn anzubeten. Wir wollen ihn preisen und seinen Namen erheben und dafür danken, dass er uns Gnade erweist. Der Psalmist spricht hier im 119. Psalm, Psalm 119 von Vers 1. Psalm 119 von Vers 1. Wohl denen, deren Wandel unsträflich ist, die einhergehen im Gesetz des Herrn. Wohl denen, die seine Zeugnisse beobachten, die mit ganzem Herzen ihn suchen, die auch kein Unrecht verüben, sondern auf seinen Wegen gehen. Du selbst hast deine Befehle erlassen, dass man sie sorglich befolge. Ach, möchte doch mein Wandel fest sein in der Befolgung deiner Satzungen. Dann werde ich nicht beschämt sein, wenn ich alle deine Gebote vor Augen habe. Ich will dir aufrichtigen Herzens danken, indem ich die Rechte deiner Gerechtigkeit lerne. Deine Satzungen will ich halten, verlass mich nicht ganz und gar. Wie wird ein Jüngling seinen Wandel rein gestalten, wenn er ihn führt nach deinem Wort? Mit ganzem Herzen suche ich dich, lass mich von deinen Geboten nicht abirren. In meinem Herzen wahre ich dein Wort, um mich nicht gegen dich zu verfehlen. Gepriesen seist du, o Herr, lehre mich deine Satzungen. Mit meinen Lippen zähle ich her alle Rechte deines Mundes. An dem Wege deiner Zeugnisse habe ich Freude, wie über irgendwelchen Reichtum. Über deine Befehle will ich sinnen und achten auf deine Pferde. An deine Satzungen habe ich meine Lust, will deine Worte nicht vergessen. Das ist ein Ausdruck oder ein Verlangen, ein Herzenswunsch und Ausspruch, den der Psalmist, ich möchte sagen, nicht von sich aus ausgesprochen hat, sondern der Geist Gottes, der in ihm und durch ihn gewirkt hat, hat es ausgesprochen. Er hat es ausgerufen. Er hat es ins Dasein gerufen, wenn ich es mal so sagen darf, auf das du und ich, auf das wir an dem lernen, was hier gesagt worden ist, wohl denen, deren Wandel unsträflich ist, die einhergehen im Gesetz des Herrn. Das ist oder das hat der Mann oder der diese Worte ausgesprochen und sie niederschreiben hat lassen oder auch niedergeschrieben hat, ausgesprochen, wie schon bemerkt durch den Geist Gottes. Nicht von sich aus, wer wäre wohl in der Lage, von sich aus etwas zu sagen? Und dann, wenn wir hier hören und er es zum Ausdruck bringt im 9. Vers, wie wird ein Jüngling seinen Wandel rein gestalten? Das war die Frage, die er sich, die er uns oder die dieses Wort uns heute stellt. Und die Antwort lautet wie folgt, wenn er ihn führt nach deinem Wort, so möge Gott uns Gnade schenken, dass wir diesem, was wir hören, was wir lesen, dass wir den Wandel, den wir zu führen haben, hier war es die Frage gestellt an einen Jüngling, wie er seinen Wandel rein gestalten wird. Heute stellt uns dieses Wort die Frage, es wird an uns gestellt, und die Antwort lautet, wenn ihr ihn führt nach deinen oder nach seinen Worten. So möge Gott uns Gnade schenken, dass wir das, was wir hören, nicht vergeblich hören, das, was wir lesen, nicht vergeblich lesen, denn wir wissen, ein Wort, das vorgetragen oder vorgelesen, ein Wort oder das Wort, das uns hinterlassen worden ist, es ist nicht von ungefähr hinterlassen, sondern, wie wir es wissen, wie der Schnee und Regen, wenn er niederfällt, das ausrichtet, wozu er gesandt worden ist, genau das Gleiche richtet das Wort aus, was wir hören, was wir lesen und was uns gesagt wird. So möge Gott uns heute Abend und für immer Gnade erweisen, dass wir dieses Wort, dass wir seine Satzungen, ihn dafür preisen, für die Satzungen, für die Verordnungen und alle Rechte, die er uns gegeben hat, durch sein Wort, dass wir ihm erheben, dass wir mit unseren Lippen alles vorzählen und ihn dafür danken, denn er ist gnädig und barmherzig. Und dann sagt er hier, über deine Befehle will ich sinnen und achten auf deine Pfade. An deinen Satzungen habe ich meine Lust, will deine Worte nicht vergessen. Das möge Gott uns schenken. Lasst uns nun aufstehen. Wir wollen gemeinsam beten. Anschließend kommt Bruder Frank. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Gnade. Herr, ich preise dich für das Vorrecht, das du mir gegeben hast, Herr, hier zu sein. Herr, ich danke dir, dass du mir, wie uns allen, dein Wort noch gibst, Herr. Daraus wir lesen können, o Herr, so schenke Gnade, o Gott, dass wir nicht vergebliche Hörer sein möchten, sondern, Herr, uns danach ausrichten, Herr, Wohlgefallen an deinen Satzungen haben und an deinen Verordnungen, o Gott, dass unser Wandel gestaltet wird, Herr, nach deinem Wort, Herr Jesus Christus, nach deinen Geboten und nach deinen Willen, o Gott, rede du zu uns. Segne uns, Herr Jesus Christus. Segne jeden Bruder, jede Schwester, die hier sind, Herr, die auch hier nicht sein können heute, o Herr, du weißt, viele möchten, sie können nicht, Herr. Mein Gott und mein Herr, ich bitte dich, o Herr, segne du jeden, wo er sich befindet, o Gott, und lass uns gemeinsam, Herr, und zu dir aufschauen, Herr, uns vereinen zu dir, den Lebendigen und Wahrhaftigen, denn du bist es, der überall sieht, alles hört, Herr, und alles vernimmt. Mein Gott, wir danken dir und bitten dich um deinen Segen. Herr, segne du die Lippen, dadurch du reden möchtest, Herr. O Gott, berühre du die Zunge, o Jesus Christus, eine jede, die zu dir, Herr Jesus Christus, bittet. Schenke Gnade, dass in uns, Herr, ein Strom des Gebetes, des Dankens und des Preisens sich ergießen möchte, Herr, zur Ehre deines Namens. Amen. Amen.
Wir setzen uns. Die Predigt, die wir jetzt gerade von Bruder Brennim übersetzt haben, die noch irgendwann rauskommt, da spricht Bruder Brennim über drei Gruppen von Menschen. Die einen lieben von ganzem Herzen und die anderen hassen von ganzem Herzen. Und die Dritten stehen dazwischen und wissen nicht, was sie tun sollen. Sie wissen nicht, woran sie sind. Und so passiert's einem. Es gibt Menschen, die lieben einen von ganzem Herzen. Und dann gibt's auch solche, die hassen einen von ganzem Herzen. Was kann man da tun? So war's beim Herrn, so war's bei den Propheten. Wie oft war doch gerade wenn ein Prophet ein Haus betrat, ein Riesensegen. Die Leute wussten nicht, was sie tun sollten. Und andere haben sie gesteinigt, verfolgt, getötet. Für die einen ein Segen, für die anderen ein Dorn im Auge. So war es mit unserem Herrn, so ist's mit uns heute. Und die Geister werden immer da geschieden, wo Gottes Wort in Wahrhaftigkeit gepredigt wird. Wo das nicht der Fall ist, da wird weder richtig geliebt noch richtig gehasst, da gehen alle so mitten. Da gehen alle so irgendwo mitten und sie haben kein Ziel vor Augen. Aber wer die Liebe Gottes in seinem Herzen hat, der muss sie offenbaren. Und als ich von diesen Schiitenleuten dort hörte, ihr wisst das ja alle hier nicht so, man muss in den Ländern gewesen sein. Als ich in Syrien war, das war das einzige Land, wo ich um ein Haar im Gefängnis gelandet wäre, nur weil ich für Israel war. Und das von einem Prediger des vollen Evangeliums. Menschen sind von Hass erfüllt bis unter die Decke. Genau wie die Regierung, so auch die Gläubigen. Und ich habe wirklich, das war eine ganz böse Sache. Was ist es? Was ist es? Es sind gläubige Menschen und haben trotzdem einen Hass gegen das auserwählte Volk. Und das geht nicht. Das vereinbart sich nicht. Und als ich dann noch hinzufügte, dass die Entscheidung Gottes doch gilt, mein Jammer, da war alles vorbei. Da war alles vorbei. Was der Mann mir erzählt hat, was die Juden alles tun, heute tun, auf der Grenze alles tun. Propaganda aus den Zeitungen hat der Mann mir und anderen weitergeben wollen. Mir nicht. Mir nicht. Wir müssen Acht geben. Ich sage diese Dinge nur, um euch zu zeigen, es gibt tatsächlich zwei verschiedene Linien. Und beides ist Inspiration. Wer sich nicht ganz auf die Seite Gottes stellt, der kann ein frommes Gesicht machen, der kann fromm reden, und wenn die Prüfung kommt, dann fällt er aus allen Fugen und man weiß nicht mehr, wo er steht. Aber irgendein auslösender Punkt muss kommen. Und dann erweist es sich, ob wir die Prüfung bestehen oder ob wir sie nicht bestehen. Aber ich wollte ja was anderes sagen. Ich wollte sagen, es geht zurück bis auf die Tage Abrahams, bis auf die Tage Isaaks und Ismaels. Der Ismael sollte wie ein Wildesel sein, er gegen alle und alle gegen ihn, ein Mann, den niemand zähmen konnte. So ist das bis heute. Es ist alles beim Alten geblieben. Und genauso ist es mit der Gemeinde des lebendigen Gottes. Es ändert sich absolut nichts. So wie Gott begonnen hat, so macht er weiter und so wird er vollenden. Ich meine, es steht in dem einen Buch, wo Bruder Brenham sagt, Auserwählte können Auserwählte nicht verfolgen. Ich glaube, das Wort steht da so, nicht verfolgen. Das ist einfach unmöglich. Aber es geht noch weiter. Wahrhafte Kinder Gottes können nicht einmal die hassen, von denen sie gehasst werden. Das ist unmöglich. Wir tragen Leid. Es ist ein großer Schmerz. Aber es ist unmöglich, in unserem Herzen auch nur das Geringste an Hass aufkommen zu lassen. Das ist absolut unmöglich. Ja. Bei einem wahren Gotteskinde können nicht zwei Naturen im Herzen sein. Dem Leibe nach sind wir noch irdisch, aber der Seele nach haben wir Leben aus Gott empfangen. Und das Leben aus Gott ist das Leben Jesu Christi. Und dadurch sind wir Söhne und Töchter Gottes aus Gnaden geworden. Und wenn das nicht so ist, ich glaube, das habe ich am Wochenende wohl gesagt, dann werden wir in das Reich Gottes hineingelehrt. Wir meinen, wir kommen durch diese Erkenntnis oder durch diese Lehre, durch irgendetwas hinein und wir sind gar nicht drin. Wir kommen in das Reich Gottes nicht durch eine Lehre, nicht durch eine Erkenntnis und wenn sie himmelhoch wäre, In das Reich Gottes kommen wir nur durch eine Geburt hinein, wie wir in diese Welt nur durch eine Geburt hineinkommen. Und es muss eine Geburt aus Gott sein. Gottes Wort als Same, Gottes Geist, der ihn befruchtet und lebendig macht. Und so kommen wir in das Reich Gottes hinein. Was würde geschehen, wenn alle Gotteskinder wahrhaft wiedergeboren wären, göttliches Leben hätten? Dann hätten wir Frieden und Freude im Heiligen Geist, schon hier auf Erden. Und ich meine, unter den Gläubigen muss das doch jetzt offenbar werden. Ich wollte fast fragen heute Abend, was so offenbar wird. Die Heilige Schrift sagt ja, wes das Herz voll ist, geht der Mund über, auch wenn man es später nicht wahrhaben will. Aber das hat einen schon am meisten bewegt, wovon man gesprochen hat. Auch wenn man meint, na ja, das war nicht so ganz richtig, aber es zeigt trotzdem, was im Herzen ist, das wird offenbar, das kommt heraus. Ist Göttliches da, dann wird Göttliches offenbar. Ist es nicht da, kann es nicht offenbar werden. Und so gibt's mancherlei Möglichkeiten, sich selber zu prüfen, wie es nun wirklich steht. Und ich meine, das steht uns allen gut an. Jeder prüfe sich selbst, so sagt es ja auch die Heilige Schrift. Nun hätte ich doch gern gewusst, ob heute Abend Fragen sind. Hat irgendjemand eine Frage heute Abend?
Die Frage ist Lukas 16, 16. Das Gesetz und die Propheten reichen bis auf Johannes. Von da an wird das Reich Gottes durch die Heilsbotschaft verkündigt. Und ein jeder dringt sich mit Gewalt hinein. Vielleicht lesen wir noch die Stelle aus Matthäus 11 dazu, denn da sagt der Herr wohl, dass Johannes der Größte ist, aber der Kleinste im Himmelreich. Wir wollen das nur als Vergleich jetzt lesen. Matthäus 11, Vers 11 und 12. Wahrlich, ich sage euch, unter den von Frauen geborenen ist keiner aufgetreten, der größer wäre als Johannes, der Täufer. Doch der Kleinste im Himmelreich ist größer als er. Vielleicht, ja doch noch Vers 12. Aber seit den Tagen Johannes des Täufers bis jetzt bricht das Himmelreich sich mit Gewalt Bahn. Und die, welche Gewalt anwenden, reißen es an sich. Wie gesagt, das ist eine sehr schwere Frage, aber es kann ja nur bedeuten, dass wir also wirklich mit allem Ernst, mit allem Fleiß, mit allem, was in uns ist, an die Sache herangehen. Also nicht denken, es kommt schon, es wird schon, sondern mit Macht hineindrängen. Mit anderen Worten, ringet danach, dass ihr durch die enge Pforte eingeht, also praktisch hineindringen. Das Reich Gottes ist unter uns, aber es muss auch inwendig in uns sein. Es muss also ein Hineindringen in das Reich Gottes sein. Das ist vielleicht sogar schon das Thema des Abends. Ja, dass das Reich Gottes nicht nur unter uns ist und sich Bahn bricht, sondern dass wir im Glauben, aber jetzt nicht mit unserer Gewalt, sondern wirklich mit Glaubensvollmacht in das Reich Gottes hineindringen und uns die Dinge, die uns in Christus geschenkt worden sind, als unser persönliches Eigentum betrachten und annehmen. Und das bedarf ein Durchringen und ein Durchdringen, bis man im Reiche Gottes ist. Es ist unter uns, aber es muss ja in uns sein. Und deshalb die Gewalt antun, dringen mit Macht hinein. Merkt ihr diese beiden, das Wortspiel hier? Ich lese es noch einmal. Aber seit den Tagen Johannes des Täufers bis jetzt bricht das Himmelreich sich mit Gewalt Bahn. Das ist der erste Punkt. Das Himmelreich bricht sich mit Gewalt Bahn. Gott setzt seinen Plan durch. Er macht einen neuen Anfang. Die Gnadenzeit, die Heilszeit beginnt. Johannes hat sie eingeleitet, in Christus ist sie uns geschenkt worden. Also, das Himmelreich bricht sich mit Gewalt Bahn. Jetzt müssen aber alle, die da drin sein wollen, sich wirklich von allem losreißen, um mit Gewalt in das Reich Gottes hineinzudringen, das sich mit Gewalt unter uns Bahn bricht. Eigentlich sind wir heute vor derselben Frage und vor dem gleichen Ergebnis. So wie wir hier Johannes als Vorläufer genannt bekommen, der ja nichts anderes tat, als das Wort zu bringen, damit der Weg gebahnt wird. So war's auch in dieser Generation. Aber merkt ihr nicht, dass man sich losreißen muss? Dass man die Sache ernst nehmen muss? Dass man hineindringen muss, um die Sache, die uns von Gott zur Verfügung gestellt wurde, als persönliches Erlebnis auch mitzunehmen. Darauf kommt es an. Das Reich Gottes könnte ewig unter uns sein. Und wenn es nicht in uns wäre und wir nicht in ihm, dann nützte es nichts. So haben wir das vor kurzem hier wohl auch schon gesagt. Wir tragen zuerst die Verheißung. Und dann, wenn die Verheißung sich erfüllt, trägt sie uns. Ja? Es muss immer harmonisch miteinander übereinstimmen. Das Reich Gottes bricht sich mit Gewalt Bahn. Und alle, die erfasst werden, die dazu bestimmt sind, in das Reich Gottes hineinzukommen, die können nicht träumen. Die müssen aufstehen. Die müssen wach werden. Und die müssen mit Gewalt an die Sache rangehen. Wenn wir jetzt von Gewalt sprechen, dann meinen wir göttliche Gewalt. Und nicht mit den Fäusten die Stühle schlagen. Das ist keine Gewalt im göttlichen Sinne. Sondern wirklich ein von Gott erfasst und ergriffen worden sein, erkennen, das Reich Gottes ist mitten unter uns. Damals hat's der Herr begonnen durch den Vorläufer. Jetzt will er's vollenden. Also bricht es sich unter uns Bahn. Wir steigen ein. Nicht? Wir steigen ein. So würde ich das sehen, ohne darauf vorbereitet zu sein, dass dieses Wort diese Bedeutung hat. Wir sehen es ja auch, wie es hier im ersten Teil von Lukas 16,16 steht. Das Gesetz und die Propheten waren bis auf Johannes. Die Ankündigungen, die Verheißungen, das alles war gegeben und das reichte bis auf Johannes, von dem ja geschrieben stand, eine Stimme ist in der Wüste und bereitet dem Herrn den Weg und so weiter. Und jetzt ging es also von der Verheißung zur Realität über. Von da an wird das Reich Gottes durch das Evangelium oder die Heilsbotschaft verkündigt. Und ein jeder drängt sich mit Gewalt hinein. Das ist eine göttliche Tatsache. Wer von dem Evangelium Jesu Christi erfasst wird, der kann nicht länger sitzen bleiben. Er kann nicht länger den breiten Weg gehen. Er muss sich losreißen. Er muss mit Gewalt hineindringen. Ihr wisst, manchmal drängen sich die Menschen und ich gebe jetzt ein törichtes Beispiel, aber muss vielleicht ab und zu mal sein. Vielleicht gehört er nicht mal ganz hierhin. Ich hoffe, dass niemand Anstoß daran nimmt. Aber es ist mir ja nun so direkt und ganz persönlich berichtet worden, dass ich's wohl fast auch so glauben kann, als vor gut 2 Jahren ein Anzug Bruder Brennhems in kleine Fetzen geschnitten und von seinen beiden Söhnen auf der Plattform verteilt wurde, haben sich die Menschen so gedrängt und mit solcher Gewalt nach vorne gedrängt, um ja ein Stückchen davon zu bekommen. Ich gebe das jetzt nur als Vergleich. Menschen meinten, da ist etwas. das sie unbedingt haben müssen und haben dann gedrängt, um es zu bekommen. Ich gebe das als ganz schwachen Vergleich. So närrisch und töricht das gewesen ist. Es hat Ähnlichkeit mit Aberglauben und Katholizismus, aber nichts mit dem wahren Glauben an Jesus Christus. Und wenn mir jemand sagen will, dass Paulus das Gleiche gemacht hat, dann muss ich eine solche Abfuhr erteilen, die erst nach dem Tausendjährigen Reich beim Endgericht aufgefangen wird. Und ich sage euch auch warum. Paulus hat keinem einzigen seine Sache aufgedrängt, noch hat er irgendeinem Menschen gesagt, du tust jetzt das oder das mit dieser oder jener Sache. Es waren Menschen, die unter den Zuhörern waren, die erkannten, dass Gott mit diesem Manne ist. Und sie sprachen bei sich selber, wenn ich nur eine Schürze oder ein Taschentuch, ein Schweißtuch von diesem Manne habe und es den Kranken auflege, dann sind sie gesund und die Teufel fahren aus. Das war doch aufgrund des Glaubens, dass da noch kein Paulus vorne, der da eine Sache inszeniert hat, geschweige seine Söhne, sondern es war eine Sache zwischen Gott und den Menschen. Und das müssen wir immer auseinanderhalten. Irgendjemand, im Englischen klingen die Sachen nicht so scharf wie bei uns. Die deutsche Sprache ist eine militärische Sprache. Und es ist immer krass, sie ist genau, aber sie ist immer hart. Aber die Amerikaner können einfach sagen, der Satan ist der Affe Gottes. Und dann ist das irgendwie noch in Ordnung. Wenn wir das sagen, klingt das nicht mehr schön. Ja? Aber bei denen klingt alles immer schön, weil die Sprache irgendwie angenehm ist. Aber das ist im Grunde genommen so. Der Satan macht alles nach. Der nimmt genug vom Worte Gottes, um seine eigene nachgemachte Sache genügend zu bedecken, und zwar von allen Seiten, und dann beißen die Leute an und merken gar nicht, was da geschieht. Wir haben die Pflicht und die Verantwortung vor Gott, alle Dinge hundertprozentig nach dem Worte Gottes zu tun. Und wenn wir sehen, ein Petrus wurde in ganz anderer Weise von Gott gebraucht. Der ging durch die Straßen Jerusalems. Die Leute hatten gehört, dass Gott ihn mächtig gesegnet hat. Und sie dachten bei sich selber, wir legen die Kranken hier schön hin. Der sandte keinen voraus und sagte, jetzt mach mal ein Arrangement mit den Kranken. Nein, das war der Glaube derer, die Gott erlebt hatten. Und der Glaube findet einen Weg. Der Glaube deckt ein Dach ab und lässt den Kranken vor dem Herrn nieder. Der Glaube kümmert sich um die Äußerlichkeiten nicht. Aber das sind manchmal nur einmalige Dinge, nicht? Und der Glaube der Menschen, die Gott erlebt hatten, war so groß, dass sie diejenigen, die Gott noch erleben wollten, einfach gebracht haben. Die dachten sich, irgendwann muss der ja hier vorbeikommen. Und so war es auch. Er kam und die Leute lagen dort wie die Sardinen. Und dann sind sie alle aufgestanden und sind dann mitgegangen. Und keiner blieb zurück. Das war der biblische Glaube in diesen Leuten. Und das wird immer von Gott gesegnet und geehrt. Aber eine Nachahmung, ein anderes Beispiel, noch krasser. Da gebietet Gott der Herr dem Mose und sagt, richte eine eherne Schlange auf, damit alle Menschen, die zu ihr hinschauen und glauben, dass eine Versöhnung kommt und dass der Schlange eines Tages der Kopf zertreten wird, die werden gesund. Und was geschah? Die wurden gesund. Ich glaube, im 2. Hiskia 18 ist es wohl oder irgendwo. Da haben sie aus dieser ehernen Schlange einen Götzen gemacht, haben ihr geopfert, bis Hiskia die Wut bekam und die Pferde mit ihm durchgingen und er das Ding in Schutt und Asche zerschlagen hat. Das ist die Sache. Man muss immer genau darauf achten, wo tut Gott etwas und wo ahmt der Satan nach. Und ich sag euch, er ist nicht weit weg. Nie und nimmer. Hiob 1, Hiob 2, die Söhne Gottes versammelten sich und unter ihnen war der Teufel. Und der Herr spricht ihn an und sagt, woher kommst du? Ich habe die Erde durchstreift und habe alles schön beobachtet. Da müssen wir Acht geben. Aber wir sind jetzt ein wenig abgekommen hier. Wir sprechen heute von der Gewalt. Im Reiche Gottes nicht mit Faustrecht, mit gar keinem Recht, sondern den Moment erkennen, im Glauben, dem Reiche Gottes Gewalt antun und sagen, dein Reich, o Gott, ist in unserer Mitte. Ich möchte in deinem Reiche sein und möchte, dass dein Reich in mir ist. Die Sache, die du verheißen hast, glaube ich, ich steige ein, ich komme hinein und die Sache kommt in mich hinein. Das ist der Weg Gottes. Einen anderen Weg gibt es nicht. Keine Überlegung. Ich habe gerade ein wenig geschrieben heute, dachte an einen Rundbrief, aber ich weiß nicht, was es wird. Es mangelt an Zeit. Aber der Gedanke ist doch immer der. Gott hat alles getan, was er nur tun konnte. Es liegt allein an unserem Glauben. Der Glaube hat Zugang zu all diesen Dingen Gottes. Hier haben wir es nun, das Gesetz und die Propheten waren bis auf Johannes. Seit dann ist das Reich Gottes verkündigt worden durch das Evangelium. Es gibt keine Sache, wenn sie, die zum Reiche Gottes gehört, es sei denn, sie ist ein Bestandteil des Evangeliums. Wenn eine Sache gelehrt wird, die kein Bestandteil des Evangeliums ist, ja, wo ist dann noch Reich Gottes? So werden eigene Reiche gebaut. Und mir ist aus dem Johannesevangelium, dem ersten Kapitel, der Vers groß geworden. So viele ihn aber aufnahmen. Nicht eine Lehre, nicht eine Erkenntnis, nicht eine Idee und dann irgendwo rennen, sondern so viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Und dann kommen wir in Gott zur Ruhe von all unseren eigenen Werken. Es gibt also viele kostbare Stellen in der Heiligen Schrift, die uns weiterhelfen können. Aber lasst mich sehen, ob nicht doch noch eine Frage ist. Hat jemand noch eine Frage? Bitte schön, Schwester.
Ich habe in der Predigt das Zeichen gelesen, war wohl 63 rum. Da sagt Bruder Branham, ihr Pfingster, ihr seid ja schon in der katholischen Kirche. War das für Amerika oder für ganz für die Welt? Oder? Ich war eigentlich entsetzt, denn ich bin aus der Pfingstgemeinde rausgekommen.
Mhm. Ja, es ist natürlich so. In allen Ostländern, wir bezeichnen sie nun mal so aufgrund der geografischen Lage, wird das über den Weltrat der Kirchen gehen. Das ist anders nicht möglich. Aber all die Leute, und ich weiß es zum Beispiel, weil ich gerade die Volksrepublik Polen angesprochen habe, der Mann, dessen Name sehr, sehr bekannt ist, ist Mitglied in der Regierung und ist im Weltkirchenrat drin, der höchste Mann an der Spitze Polen zum Beispiel. Und das geht durch alle Länder hindurch, je nach Form der Regierung, je nach Prägung und politischen Gruppierung, wird die römische Kirche jede Organisation einkassieren. Anders geht es nicht. Sie hat es. Sie hat es. Und wenn man so einschlägige Dinge liest, dann ist es sehr, sehr weit fortgeschritten. Sehr, sehr weit. Im Grunde genommen ist das so, dass jede Denomination trägt ja das Malzeichen des Tieres. Es ist ja nicht erst so, dass sie jetzt eine riesengroße Entscheidung treffen müssten, bei der sie sich schwer tun, sondern die Wurzeln, und ihr mögt das heute nicht sehen, aber glaubt es mir, das ist so. Man hat dieselben Lehren, den alten Sauerteig, mit übernommen. Die Lehre der Trinität, die Bruder Brenim als dreikantige Keule beschrieben hat, mit der das Volk Gottes zu Boden geschlagen wird. Und keiner hat das so schlimm getrieben, wie gerade die Pfingstbewegung. Sie haben die einzelnen Personen wesentlich mehr herausgestellt als irgendeine der 300 Gemeinden. Und daher ist auch über die Pfingstbewegung die Sache zurück nach Rom gegangen. Nicht über die lutherische Kirche, nicht über die Presbyterianer, zu den Recken gehört oder anderen, sondern direkt von der Pfingstbewegung zur römischen Kirche. Und alles andere kam dann. Ich bin selber im Vatikan gewesen mit dem Bischof, wie heißt es, Stanley, glaube ich, damals, als wir beim McTurnan waren. Und der hatte eine Audienz. Aber als ich die letzte Tür sah, bin ich getürmt. Ich habe mich umgedreht. Und ich darf euch das alles ja gar nicht sagen. Aber ich habe nur all die Schätze des Vatikans gesehen. Jesus ganz aus Gold und so weiter, alles schön betrachtet. Aber als er sagte so, heute Nachmittag um, ich glaube es war 3 oder 4 Uhr, habe ich da eine Audienz und so weiter. Und da muss ich hin. Ich gebe ehrlich zu, den Gang bin ich noch mit ihm gegangen, habe noch mit ihm gesprochen. Aber als der an die Tür klopfte, habe ich mich auf die Füße umgedreht und bin abgedampft. Ich wollte ja nur sehen, wie es da zugeht. Ich habe zugeschaut, wie es dem Petrus den Fuß küssen. Ich habe das alles mit eigenen Augen sehr schön gesehen. Wie der Mann aus der Bude rausguckt, den Stock nimmt und dem eine vorne übers Gesicht gibt. Mit dem Stock, direkt mit dem Stock. Ja, ja. Ich habe alles genau zugeschaut. Nun, aber das wollen wir ja hier heute Abend nicht wissen. Aber das ist nun mal so. Die Gemeinden tragen das Malzeichen des Tieres. Sie gehören vom Ursprung her ja zur Mutter, als Töchter, als geistliche Töchter. Und das hat Bruder Brenim doch deutlichst dargelegt. Dafür braucht kein Prophet mehr zu kommen, um uns darüber Auskunft zu geben. Selbst die Jehovaszeugen, entschuldigt, wenn ich das hier so offen ausspreche, die ja Jesus ablehnen und die Trinität ablehnen und die glauben, Jesus sei Michael aus dem Alten Testament und so weiter, die sagen, ist ein Gott, aber nicht Gott selber. Wenn es zur Taufe kommt, dann taufen auch die im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja. Und wenn jemand die toten Geister ruft, dann auch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und was, wenn ihr die Schrift lesen werdet, ich habe schon geschrieben. Ich habe schon einen Teil geschrieben. Und der Rest kommt noch. Das muss gesagt werden. Es muss gesagt werden, dies ist die Stunde der Wahrheit. Meint ihr, der Satan ist wegen nichts so wütend? Glaubt doch ja nicht. Aber das sei mir eine herzliche Freude, für die Wahrheit Zeugnis abzulegen. Wir haben doch die Wahrheit nicht jahrelang gehört, um sie dann unter den Scheffel zu stellen. Wir haben sie gehört, damit sie auf den Leuchter gestellt werde. Und nach uns, nach der Entrückung, dann die Sündflut, meinetwegen. Oder das Feuer, was immer Gott senden wird. Nein, das ist mir ein heiliger Ernst. Auch wenn es im Moment vielleicht nicht so aussieht. Ich sehe, wie alles dem Höllenschlund entgegengeht. Alles, grundsätzlich alles. Jeder lässt sich feiern, jeder will am grünen Tisch sitzen, jeder will Anerkennung haben. Und was sagt unser Herr? Sie suchen die Ehre bei Menschen. An der Ehre bei Gott ist ihnen nichts gelegen. Wie könnt ihr, was sagt der Gott, glauben, wenn ihr Ehre von Menschen annimmt? So leid es uns allen tut, aber so ist es. Die Geistestaufe als solche ist eine Salbung und es ist der wahrhaftige Heilige Geist. Und wenn diese Menschen in Zungen reden, 1 Million auf einmal, so ist das immer ein und derselbe Heilige Geist. Aber wenn da kein Wortsame ist, dann kann nichts aufgehen. Dann kann nichts aufgehen. Der Vergleich ist vielleicht gut mit David und mit Saul im Alten Testament. Beide glauben und die Leute glauben alle. Und im Inneren, ich sag's euch auch ruhig, im Inneren tut's mir leid, dass es Menschen auf Erden gibt, die eine Rolle spielen müssen, sind dazu bestimmt, wie Judas dazu bestimmt war, Verräter zu sein. Und der Herr ihm sagt, es wäre besser, dass der Mensch nicht geboren wäre und trotzdem auf das die Schrift erfüllt werde. Einer der nettesten Menschen muss der Erzverführer sein. Was kann ich daran ändern? Wenn es an mir ginge, hätte ich sogar dem Luzifer gewünscht, dass er vernünftig geblieben wäre und sich nicht gegen Gott aufgelehnt hätte, dann ging es ihm heute noch gut. Aber dafür kann ich doch nichts. Wir haben die Aufgabe, die biblischen Wahrheiten ganz klar und deutlich zu verkündigen. Und die besteht darin, dass es nur 2 Ursprünge gibt. Einen wahren und einen falschen. Das Falsche ist die Nachmachung des Wahren. Das wahre Evangelium ist von Jerusalem ausgegangen und hat die Enden der Erde erreicht, und das Falsche ist von Rom ausgegangen und hat auch die halbe oder fast die ganze Erde verschlungen. Aber alle Denominationen haben lehrmäßig ihre Wurzeln darin. Und ich glaube, Bruder Brenham sagt es mal, das sehen wir nochmal nach. Die katholische Kirche sagt wohl oder stellt den Anspruch, dass alle, die in der gleichen Formel getauft worden sind, gehören eigentlich zu ihr. Den Anspruch stellt sie selber aufgrund der unbiblischen Taufe. Und somit geht der Weg zurück. Wie das nun in den einzelnen Ländern sich abspielt oder machbar ist, das ist unwesentlich. Das Wesentliche ist, das eine ist die Mutter, das andere sind die Töchter. Und die Töchter finden sich alle zusammen und kehren in den Mutterschoß zurück. Aber die wahre Gemeinde des lebendigen Gottes ist auch noch da. Aber natürlich eine verschwindend kleine Zahl. Danken wir Gott dafür, dass wir Gnade vor seinem Angesicht gefunden haben. Dass wir eine prophetische Botschaft mit Erleuchtung, mit Belehrung, mit Klarheit durch Wahrheit empfangen haben. Klarheit kommt nur durch Wahrheit. Und Wahrheit ist Gottes Wort. Und somit ist uns geholfen worden. Und damit ist dann der Geist Gottes verbunden mit dem Worte Gottes. Und nicht nur ein Regen des Segens, sondern ein Same Gottes, der in uns hineingelegt wurde und dann zu neuem göttlichen Leben hervorgebracht wird. Das ist der große Unterschied. Der Geist Gottes fällt auf alles Fleisch. Auf alles Fleisch. Ganz gleich wo und wie. Und ihr wisst, damals, ich kenne die Leute selber, das waren zwei andere Brüder. Einer von ihnen hat dem Kardinal Bea seinerzeit im Vatikan die Hände aufgelegt und hat dort in Zungen gesprochen, im Vatikan. Ich habe es persönlich gelesen, in einer englischen Dings hat es als Zeugnis gegeben und das war eine Riesensache. Eine Riesensache. Ja. Und die Leute wissen nicht, ihnen geht es nur darum, wenn sie die Hände auflegen und die Leute nach ihrer Meinung den Heiligen Geist empfangen haben, dann jubeln sie, geben große Zeugnisse, ohne Samen gesät zu haben. Das ist doch der Punkt. Merken wir, wie wichtig das Wort Gottes ist? Als göttlicher Same, damit göttliches Leben und Frucht überhaupt ein göttliches Geschlecht hervorkommen kann? Der Same war dazu notwendig und deshalb sind wir sehr, sehr dankbar, dass wir das Wort in diesen Tagen so rein und klar gehört haben. Amen. Das bleibt für ewig bestehen. Und wenn wir dafür eines Tages mit unserem Leben bezahlen dürfen, dann soll der ganze Himmel jauchzen. Und alle, die die Wahrheit lieben, sollen sich dann freuen mit inniger und herzlicher Freude. So viel ist mir dieses Wort wert. So viel ist es mir wert. Lob und Dank sei dem Herrn. Wie gut hat Gott es mit uns gemeint. Lasst uns erkennen, dass das Reich Gottes mitten unter uns ist. Lasst uns erkennen, dass es sich Bahn bricht. Und ich gehe jetzt wirklich so weit und sage, seitdem Bruder Brenhem als Gesandter vor dem zweiten Kommen des Herrn das ursprüngliche Evangelium neu auf den Leuchter gestellt und uns mit den Worten der göttlichen Verheißungen vertraut gemacht hat, bricht sich doch das Reich Gottes neu mit Gewalt Bahn. Man muss aber hineindringen und man muss bereit sein, alles andere zurückzulassen. Bis ans Ende werden wir Prüfungen haben, bis ans Ende wird es den Gläubigen und den Ungläubigen nach außen hin gleichermaßen ergehen. Der eine wird Prüfungen haben, der eine wird krank sein, der andere auch. Es wird alles, der eine wird sterben, der andere auch. Es wird alles so weitergehen. Die Heilige Schrift sagt, an jenem Tage wird es offenbar werden, wer mir gedient hat und wer mir nicht gedient hat. Heute wird es noch nicht offenbar. Der eine wird alt, der andere wird alt. Der Gläubige und der Ungläubige. Der eine fährt mit dem Auto, der andere auch. Der eine hat einen Unfall, der andere auch. Der eine wird krank, der andere auch. Hier, das ist alles und das ist die ewige Gerechtigkeit Gottes. Gott ist in allem hundertprozentig gerecht. Gerecht und nochmal gerecht und heilig und nochmal heilig. Das ist unser Gott. Aber wir haben die Möglichkeit, durch all diese Prüfungen hindurchzugehen. Wie ich es gesagt habe, Wir tragen das Wort und dann kommen Stunden, Tage und Zeiten, in denen das Wort uns trägt. Wenn die Prüfungen zu schlimm werden, dass wir meinen, jetzt geht's nicht mehr, dann möchte ich an die Geschichte erinnern, die Bruder Branham auch erzählt hat, als da dieser eine Mann die Spur nicht mehr fand und sich wunderte, ja, sagte, ich habe dich getragen. Zuerst ging der Herr ja neben ihm. Ihr kennt die Geschichte vielleicht besser, wie ich sie kenne. Wenn ihr sie gelesen habt, mein Gedächtnis nimmt von Tag zu Tag ab. Aber der Herr trägt uns, er ist mit uns und durch seine Gnade werden wir mit Gewalt in das Reich Gottes eindringen. Im Glauben nehmen wir es an und danken Gott dafür. Amen. Lass uns aufstehen und beten.
Treuer Herr, Halleluja. Von Herzen danke ich dir,
Halleluja,
für dein teures und heiliges Wort, für deine Gnade, für deine Liebe, die in mannigfaltiger Weise offenbar geworden ist. Treuer Herr, mit Gewissheit können wir sagen, die Zeit der Apostel, der Evangelisten, der Lehrer, all diese Dienste waren bis in unsere Tage hinein. Jetzt lässt du alles einmünden in eine prophetische Botschaft. Dein Reich bricht sich mit Gewalt warm. Und wir dürfen mit hineinsteigen, o Herr, wie unsere Bruder betete, die Tiefe ruft der Tiefe zu. Geliebter Herr, welch ein Vorrecht, von dir gelehrt worden zu sein, dein Wort offenbart bekommen zu haben, Herr, welch eine Gnade, vor deinem Angesicht zu stehen, inmitten aller Verwirrung Klarheit und Wahrheit zu haben. O Gott, wir danken dir, wir beten dich an, auch wenn wir keine Stimmung machen, o Herr, sondern gebeugt und niedergeschlagen sind. Aber wir sind es ja nicht deswegen, weil du uns so gnädig warst, sondern deswegen, dass der Feind manchmal durchbricht, Schaden anrichtet, o Herr. Wir möchten sehen, dass es Wahrheit wird in unserer Mitte, dass du der Schlange den Kopf zertreten hast, dass sie kein Gift mehr sprühen kann.
Amen.
O mein Herr und mein Gott, dass all diese göttlichen Wahrheiten Realitäten werden in unserer Mitte. Der ganze Sieg von Golgatha über die ganze Hölle, über jede Sünde, über den Unglauben, über jede Krankheitsmacht, o Herr, dass du es kundtun könntest in einer dir gebührenden Weise. Ach Herr, wir danken dir und wir preisen dich, weil es uns neu gestärkt haben. Geliebter Heiland, segne auch alle, die nicht hier sind heute, Geschwister Russ und alle. Ach Herr, segne sie, o Gott. Wir sind in dir verbunden für Zeit und Ewigkeit. Segne auch morgen dort in Winterthur. Herr, wollest noch das Netz auswerfen und die Gelegenheit nutzen, zu Menschen zu reden. Auch die Konferenz in den USA lege ich dir hin. Ach, geliebter Heiland, du siehst die verschiedenen Richtungen, die sich alle auf dich, dein Wort, auf deinen Propheten berufen. Ach, mein Gott, so zerrissen kann dein Reich doch nicht sein. Es ist doch ein Gott, ein Glaube, eine Taufe, eine Botschaft, ein Wort. Ach, geliebter Herr, wollest du Gnade schenken und noch einmal ein Signal setzen, etwas Außergewöhnliches tun, wobei jeder wüsste, das ist die Hand des Herrn, das hat Gott getan. Treuer Meister, wir haben nichts getan bis jetzt, sondern abgewartet, dass du etwas tust. Und wir danken dir, dass du es tun wirst. Sei du nun mit uns allen. Sei auch am Wochenende hier, treuer Herr. Gib uns Unterscheidung, aus welchem Geiste wir reden und handeln, Herr, dass wir uns stets prüfen möchten, ob das, was wir sagen, zur Auferbauung dient, o Herr, ob es Segen bringt, ob es Hilfe bringt. Ach, treuer Gott, nimm uns alle hin, mach uns würdig der hohen Berufung, die an uns ergangen ist. Schenk uns einen unsträflichen Wandel mit dir, o Gott, damit dein Segen offenbar werden kann. Dir, dem lebendigen Gott, trauen wir es zu. Ja, wir glauben, dass dein Reich sich mit Gewalt Bahn bricht. Wir merken's ja, es ist eine Zerreißprobe. Es ist ja mitten unter uns, o Herr. Aber schenk uns Gnade, dass wir uns losreißen von allem und in das Reich Gottes hineinkommen. Geliebter Herr, ich möchte nur unter der Leitung deines Geistes stehen. Nimm mein Denken, mein Handeln, meine Entscheidungen, meine Worte und meine Werke. Nimm alles hin, o Herr. Sei mir gnädig, um deines Namens willen. Tu das Gleiche mit uns allen. Ja, wie unsere Schwester betet, lass den Tag kommen, wo heilige Männer oder Männer heilige Hände vorheben, vor dem heiligen Gott. Halleluja. Wir danken dir für alle Segnungen, aber es sind nur Tropfen, Herr. Sende die Ströme, o Gott. Ich danke dir für meine Brüder, für meine Schwestern. Gedenke all derer, die in Not sind, auch all der Trauernden, all der Verzagten, all der Kranken, o Herr. Wollest du uns Gnade schenken und das Heil Gottes offenbar machen, wie nie zuvor, zum Preise und zur Ehre deines Namens. Amen. Amen.